NDR Info. Themen des Tages.
Könnte es sein, dass der mutmaßliche Anführer des Kommandos, das die Nord Stream Pipeline in der Ostsee gesprengt hat, straffrei davonkommen wird? Was ist über die Schüsse auf die Nationalgardisten in Washington bekannt? Und warum fliegt bald vielleicht ein deutscher Astronaut zum Mond? Unter anderem um diese Fragen geht es jetzt in den Themen des Tages, heute mit Janine Albrecht. Hallo. Aber die größte Frage, die dürfte sich heute wohl im politischen Berlin stellen. Was wird beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt rauskommen? Bekommen Union und SPD es noch hin, sich etwa bei der Rente zu einigen? Und wir hören gleich, ob man diese Situation auch mit dem Ampelaus vor rund einem Jahr vergleichen kann. Vorher fasst unsere Korrespondentin Dagmar Pepping die Ausgangslage beim Rentenstreit vor dem Treffen der Parteispitzen zusammen.
Es ist der Versuch, etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen. Steffen Bilger, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, gibt vor dem Treffen im Kanzleramt den Ton vor. Etwas Streichleinheiten für die 18 Rentenrebellen in den eigenen Reihen, aber auch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl.
Erstmal habe ich durchaus Verständnis für die Position unserer jungen Abgeordneten. Es geht um eine wichtige Frage auch der Generationengerechtigkeit, wenn wir über die Zukunft der Rente sprechen. Aber wir müssen natürlich am Ende auch zu Ergebnissen kommen. Wir stehen zum Koalitionsvertrag.
Der sieht unter anderem vor, dass die sogenannte Haltelinie für das Rentenniveau verlängert wird. Das Rentenniveau ist keine konkrete Summe bei den Altersbezügen, sondern eine statistische Rechengröße. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen einer Rente nach 45 Beitragsjahren und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers. Derzeit liegt dieses Rentenniveau bei 48%. Und das soll bis mindestens 2031 so bleiben, wenn es nach den Spitzen von Union und SPD geht. Die junge Gruppe in der Unionsfraktion kritisiert aber, dass der Gesetzentwurf von Sozialministerin Bärbel Baas von der SPD über die Festlegungen des Koalitionsvertrages hinausgeht. Ökonomen schätzen die Mehrkosten bis zum Jahr 2040 auf ca. 120 Milliarden Euro. Eine Gruppe namhafter Wissenschaftler hat die Koalition aufgefordert, das Rentenpaket nicht zu beschließen. Einer von ihnen, Clemens Fuest, der Präsident des IFO-Institutes.
Dieses Rentenpaket bedeutet, dass in künftigen Bundeshaushalten eben der Zuschuss zur Rentenversicherung, der heute schon ein Drittel der Steuereinnahmen auffrisst, dass der nochmal ansteigt und dass Spielräume für andere Dinge, die auch sehr wichtig sind, sinken, dass immer mehr Geld für Zinsen ausgegeben werden muss. Und das schädigt die junge Generation, aber das schädigt letztlich alle Generationen.
Ein großer Kostenpunkt des Rentenpaketes ist die Mütterrente, ein Lieblingsprojekt der CSU. Jährliche Zusatzkosten im Bundeshaushalt 5 Milliarden Euro. An der Mütterrente wird nicht gerüttelt, macht CSU-Parteichef Markus Söder vor Beginn des Koalitionsgipfels klar. Bewegungsbedarf sieht Söder bei anderen. Und dabei schlägt der sonst so streitlustige CSU-Vorsitzende ungewohnt milde Töne an.
Die Jungen machen einen Punkt, sie haben recht, indem sie sagen, das Rentenniveau ab 31, das ist alles etwas schwer zu planen und zu sehen. Und da gibt es Überforderungsmöglichkeiten. Umgekehrt, SPD beruft sich auf den Standpunkt, wir haben das doch vereinbart. Ich hoffe sehr, dass wir nochmal von den Bäumen runterkommen und am Ende eine Lösung finden.
Vom Vorschlag, das gesamte Rentenpaket nochmal zu verschieben, hält Söder nichts. Schließlich soll das Paket, zu dem auch die sogenannte Aktivrente, das Prestigeprojekt der CDU gehört, zum Jahreswechsel in Kraft treten. Das geht aber nur, wenn der Bundestag noch im Dezember über den Gesetzentwurf abstimmt und grünes Licht gibt. Und dort im Bundestag verfügt die schwarz-rote Koalition nur über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Ziehen die jungen Unionsabgeordneten mit? Die Frage ist in der Sache lösbar, sagt der CDU-Politiker Yannick Buri, der zur jungen Gruppe gehört.
Und deswegen ist es auch gut, dass jetzt die Gespräche zwischen den Koalitionsfraktionen, auch die Gespräche im Koalitionsausschuss stattfinden. Und ich bin guter Dinge, dass man da in der Sache noch eine Lösung finden kann und finden wird.
Steffen Bilger, der parlamentarische Geschäftsführer der Union, verbreitet ebenfalls Optimismus. Seine Botschaft, alle müssen sich bewegen und offen sein für Kompromisse.
Wenn wir uns mit so einem Verständnis in diesen Koalitionsausschuss begeben, dann kann am Ende auch eine gute Lösung rauskommen.
Die Unionsfraktion trifft sich jedenfalls Freitagmorgen um 8 Uhr zu einer Sondersitzung.
Soweit also die Ausgangslage vor dem Koalitionsausschuss heute Abend. Um 20 Uhr geht's los, dann wollen Union und SPD Lösungen finden. Bei der Rente, aber auch bei Themen wie Heizung oder Verbrenner. Was muss dafür bei diesem Treffen der Parteispitzen passieren, damit es dann auch Lösungen geben kann? Das habe ich den Direktor des Instituts für Parlamentarismusforschung, Danny Schindler, gefragt.
Ja, die Koalition muss sich zunächst einmal intern einigen. Das steht, glaube ich, heute Abend zur Debatte. Weil das Problem ist ein wenig, dass die eigentlichen Kritiker ja gar nicht dabei sind bei diesem Koalitionsausschusstreffen. Koalitionsausschüsse vereinen ja die Parteispitzen, die Fraktionsspitzen und die Regierungsspitzen, teilweise auch in einer Person. Aber jene, die gerade eben dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, nämlich die junge Gruppe bei der Union, die sitzt ja gar nicht mit am Tisch. Insofern gilt es da heute Abend eben eine Kompromisslinie auszuloten zwischen den Parteien. Dennoch muss weiterhin Kompromissbereitschaft vorhanden sein, wenn man dann morgen in die eigentlichen Gespräche geht, auch mit der jungen Gruppe.
Da sprechen Sie jetzt natürlich das Thema Rente an. Da ist ja die junge Gruppe der Unionsfraktion sehr dagegen, was da im Moment auf dem Tisch liegt. Aber es geht ja da auch noch um andere Themen. Wie schätzen Sie denn Kanzler Merz auch in dieser Lösungsfindung ein und auf der Suche nach Kompromissen? Hat er da die nötigen Führungsqualitäten oder ist er vielleicht doch noch der Kanzlerpraktikant, wie man ja auch diese Tage über ihn lesen konnte?
Also einerseits, glaube ich, darf man die Macht des Bundeskanzlers da nicht überschätzen. Er kann ja auch nichts anordnen. Er muss immer Mehrheiten organisieren. Idealerweise eben von langer Hand. Und da kann man schon auch das Ganze kritisch sehen, weil man muss im Konfliktfall natürlich verhandeln, Überzeugungsarbeit leisten, die Mehrheiten organisieren. Aber idealerweise vermeidet man ja Konflikte schon präventiv, indem man eben vorher schon die Kompromissmöglichkeiten auslotet, aufeinander zugeht, die Akteure einbindet. Das ist in dem Fall offensichtlich nicht hinreichend gelungen, sodass der Konflikt auch stärker aufgebrochen ist, stärker auch nach außen sichtbar wird.
Ist das jetzt der Fehler des Kanzlers oder der Fraktionschefs?
Ja, letztlich sitzen ja beide in einem Boot. Insofern kann man das schwierig auseinander dividieren. Der Fraktionsvorsitzende, in dem Fall eben Jens Spahn, steht ja vor der Aufgabe, dass er auch eigentlich der Repräsentant seiner Fraktion ist. Er ist ja nicht der Repräsentant der Regierung, sondern seiner Fraktion. Insofern ist es schon auch seine primäre Aufgabe, dafür Geschlossenheit zu sorgen. Nicht in dem Sinne, dass man die Abgeordneten auf Linie bringt, aber indem man sie hinreichend einbindet, sodass man dann am Ende des Tages auch mit einer gemeinsamen Stimme spricht.
Was ist das für ein Bild, das Jens Spahn da im Moment als Unionsfraktionschef abgibt in dieser Regierung?
Ja, das hatten wir schon bei einigen anderen Entscheidungen, dass eben die Mehrheit da nicht steht, dass Geschlossenheit nicht hinreichend organisiert wurde. Das ist auch nicht so einfach an der Stelle. Die Fraktion besteht aus vielen Abgeordneten, die auch über ein gewisses Selbstbewusstsein verfügen, eigene Perspektiven mitbringen und sich einbringen wollen. Aber wenn ein Konflikt so aufbricht und auch in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, sichtbar wird, dann hat man sicherlich als Fraktionsvorsitzender nicht alles richtig gemacht.
Schauen wir aber auch auf die SPD. Was muss denn auch von Seiten der Sozialdemokraten da heute Abend kommen, um dann auch wieder voranzukommen in den Vorhaben, die man sich ja immerhin gemeinsam als Regierung vorgenommen hatte?
Ja, die sind in einer recht schwierigen Situation, weil man ja eigentlich schon einen Kompromiss gefunden hatte in der Koalition. Jetzt aber um des Koalitionsfriedens willen oder um überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen, möglicherweise da auch wieder kompromissbereit sein muss gegenüber der Union. Das ist nicht so einfach, weil man bewegt sich ja immer so im Spannungsfeld auch zwischen parteipolitischer Profilierung und effektiver Regierungszusammenarbeit. Also ich würde schon sagen, dass auch die SPD an der Stelle noch kompromissbereit sein muss, weil ohne entsprechendes Kompromissmanagement auf den verschiedenen Ebenen, das ist ja ein vielstufiger Prozess, kommt man da sonst nicht erfolgreich raus aus dieser Lage.
Muss man da vielleicht auch eigentlich noch mal so einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, was da gerade passiert? Denn die Entscheidungen, die werden ja schließlich auf Grundlage eines Koalitionsvertrages geschlossen. Und Sie haben sich ja auch ausführlich mit den Prozessen bei der Koalitionsbildung befasst. Hat diese Regierung da eine gute Grundlage für vorgelegt?
Ja, da darf man die Koalitionsverträge auch nicht überschätzen. Also die haben schon eine wichtige Bedeutung, dass man eben ausbuchstabiert, worauf man sich einigen kann. Aber die Realität überholt auch manchmal diese Koalitionsverträge. Und dann ist es ja das eine, wenn man den hochhält und sagt, das ist die Bibel, daran müssen wir uns halten. Aber andererseits eben man mit einer ganz anderen Realität konfrontiert wird. Insofern kann man da immer darauf verweisen, was da drin steht. Das ist geeinigt sozusagen, das kann auch umgesetzt werden. Aber die Realität bringt dann immer noch neue Entwicklungen mit sich, sodass man das eben nicht alles für bare Münze nehmen kann.
Und soweit Einschätzungen von Danny Schindler. Er ist der Direktor des Instituts für Parlamentarismusforschung. Am 26. September 2022, da passierte Seltsames in der Ostsee. Ein kreisrunder Schaum bildete sich da und Gasblasen waren zu sehen, die aufsteigen. Was dort unter der Meeresoberfläche passiert war, das war damals noch unklar. Heute weiß man, drei der insgesamt vier Stränge der Nord Stream Pipeline waren gesprengt worden. Und der mutmaßliche Drahtzieher ist laut deutscher Ermittler ein Mann aus der Ukraine. Ende August wurde er in Italien festgenommen und jetzt wurde er nach Deutschland überstellt. Und ich habe den ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg gefragt, wie ist die Bundesanwaltschaft, die das Verfahren ja schon kurz nach der Explosion an sich gezogen hat und die gemeinsame Ermittlergruppe aus Bundespolizei und Bundeskriminalamt diesem Mann auf die Spur gekommen?
Ja, so ganz genau wissen wir das natürlich nicht. Wir wissen nur, dass man, nachdem man das Schiff identifiziert hatte, das mutmaßlich genutzt wurde von diesem Sprengkommando, um an diese Pipelines heranzukommen und den Sprengstoff dorthin zu transportieren, dass man dort DNA-Spuren gefunden hat und Sprengstoffspuren und dass man sehr viel Aufwand betrieben hat, 1000 Zeugen befragt hat, versucht hat zu rekonstruieren, welchen Weg hat dieses Schiff genommen und dann am Ende jetzt meint sagen zu können, wer denn tatsächlich da an Bord gewesen ist, trotz verwendeter falscher Identitäten und wie belastbar das alles ist, das wird sich jetzt am Ende vor Gericht herausstellen.
Schon als dieser Verdächtige dort im August festgenommen wurde, hat man sich ja Antworten erhofft, auch über die Hintergründe dieses Anschlags. Denn er soll ja eine Schlüsselfigur in diesem Fall sein. Weiß man denn nun mittlerweile schon mehr?
Also wir wissen, dass Sergei K. in Italien nach seiner Festnahme ausdrücklich gesagt hat, er habe mit dieser ganzen Operation nichts zu tun gehabt. Darüber hinaus schweigt er und beruft sich darauf, dass die deutsche Justiz ihn ohnehin nicht anklagen könne, aus dem einfachen Grunde, da er Soldat sei der ukrainischen Armee und insofern Immunität genieße, wenn es nicht um Kriegsverbrechen gehe. Und das wird ohnehin jetzt mal die entscheidende Frage sein, die zu klären ist, ob die deutsche Justiz ihn überhaupt anklagen kann. Darüber hinaus hat man von ihm bisher nichts erfahren und das ist natürlich das zentrale Problem, vor dem die Ermittler auch stehen, dass man eben nach wie vor nicht weiß, wer da am oberen Ende der Befehlskette gewesen ist und diese Operation in Auftrag gegeben hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bisher immer bestritten, mit all dem irgendetwas zu tun gehabt zu haben. Aber es ist für die deutschen Ermittler eben auch nicht möglich, in der Ukraine selbst zu ermitteln.
Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Könnte das sein, dass der Verdächtige da dann sogar straffrei aus dieser Sache rauskommen könnte? Und wenn ja, warum? Sie haben das gerade schon angerissen.
Also ich würde das nicht ausschließen. Bevor es zur Anklage kommt, wird man das jetzt erstmal im Grundsatz klären müssen. Das wird jetzt morgen bei der Frage Untersuchungshaft, ja oder nein, erstmal keine Rolle spielen. Die Untersuchungshaft wird mit ziemlicher Sicherheit kommen, weil sonst Fluchtgefahr besteht. Und dennoch wird die Verteidigerin, die jetzt in Deutschland das Mandat für Sergei K. übernommen hat, genau auf diesen Punkt setzen. Nämlich in Frage stellen, dass die Bundesanwaltschaft überhaupt hier zu einer Anklage berechtigt ist. Und das wird zu klären sein, bevor es eben dann überhaupt zu einer Anklage kommen kann.
Sergei K. ist ja nicht der Einzige, der in diesem Fall identifiziert wurde, sondern die gesamte Besatzung konnte mittlerweile identifiziert werden im Laufe dieser langen und, wie Sie es ja auch gesagt haben, schwierigen Ermittlungen. Alle sind ukrainische Staatsangehörige. Ihnen wird Sabotage der Erdgaspipeline vorgeworfen. Was ist eigentlich mit diesen Verdächtigen?
Ja, man hat ja eine weitere Person in Polen identifiziert und lokalisiert. Ebenfalls ein Ukrainer, der auch als Taucher Teil dieses Kommandos gewesen sein soll. Auch da gab es einen europäischen Haftbefehl und den Versuch, diesen Mann aus Polen nach Deutschland zu überstellen. Das ist zweimal nicht gelungen. Einmal im Sommer vergangenen Jahres, da konnte er fliehen in die Ukraine. Mutmaßlich waren die polnischen Behörden daran nicht ganz unbeteiligt. Und jetzt in diesem Jahr war es sogar so, dass ein polnisches Gericht entschieden hat, dass eine Auslieferung nicht in Frage komme, mit der Begründung, dass die vorgelegten Beweise nicht ausreichten. Das Ganze wurde dann noch kommentiert von der polnischen Regierung, die also nochmal ganz klar gemacht hat, dass auch politisch für sie eine Auslieferung nicht in Frage komme. Warum nicht? Polen war noch nie ein Freund dieser Pipeline und findet, dass die Sprengung im Grundsatz eine gute Idee war.
Und soweit Informationen vom ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg. Und jetzt in den Themen des Tages schauen wir ins Ausland. Zuerst nach Washington, wo gestern Schüsse gefallen sind, nicht weit weg vom Weißen Haus. Washingtons Bürgermeisterin Bowser hat auf einer Pressekonferenz von einer gezielten Attacke gesprochen und der Präsident Donald Trump von einem Akt des Terrors. Gisele Uecker über diesen Vorfall.
Mitten in der US-Hauptstadt Washington D.C. schoss der Täter gestern Nachmittag Ortszeit auf einen Soldat und eine Soldatin. Kollegen, die die Schüsse gehört hatten, griffen sofort ein und konnten den bewaffneten Mann überwältigen. Augenzeugen, die das Attentat nur 2 Blocks vom Weißen Haus entfernt miterleben mussten, berichten bei CNN.
We saw one National Guardsman, being wheeled out on a stretcher.
Wir haben gesehen, wie ein Nationalgardist auf einer Trage herausgerollt wurde. Ein Gerät hat dabei seine Herz-Lungen-Wiederbelebung unterstützt und sein Gesicht war voller Blut. Nach Operationen befinden sich die beiden Soldaten der Nationalgarde weiterhin in kritischem Zustand. Nach Polizeiangaben griff der Bewaffnete seine Opfer aus dem Hinterhalt an. Bei einem Schusswechsel wurde er selbst angeschossen. Der Täter ist ein 29-jähriger Afghane. Zu seinem Motiv ist noch nichts bekannt. Bis 2021 hatte er in seiner Heimat mit dem US-Militär zusammengearbeitet, aber auch mit anderen verbündeten Streitkräften, wie FBI-Direktor Kash Patel mitteilt. Es gibt nun die Bestätigung dafür, dass der Verdächtige in Afghanistan Beziehungen zu verbündeten Streitkräften unterhielt. Wir untersuchen diesen Aspekt ebenfalls umfassend, einschließlich aller bekannten Partner, die sich entweder im Ausland oder hier in den USA befinden. Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan konnte der 29-jährige Afghane als ehemalige Ortskraft der Amerikaner einen Asylantrag für die USA stellen. Im April 2025 wurde dieser bewilligt. US-Präsident Donald Trump sieht genau da das Problem. Er will nun jeden einzelnen Afghanen, der seitdem eingereist ist, erneut überprüfen lassen. Behörden zufolge sollen das mehr als 75.000 sein. Wir werden solche Angriffe auf Recht und Ordnung durch Menschen, die sich gar nicht in unserem Land aufhalten sollten, nicht hinnehmen. Wenn sie unser Land nicht lieben können, wollen wir sie nicht. Trump nutzt das Attentat in der US-Hauptstadt auch, um die Demokraten anzugreifen. Immer wieder betont er, dass es sein Vorgänger Joe Biden war, der die vielen ehemaligen afghanischen Ortskräfte in die Vereinigten Staaten gelassen habe. Außerdem beschuldigt Trump, genau wie seine Justizministerin Pam Bondi, demokratische und progressive Abgeordnete und Journalisten. Sie sollen durch Kritik am umstrittenen Einsatz der Nationalgarde zu dieser Gewalttat beigetragen haben. Sie sollten unsere Ordnungskräfte lieber loben. Und wir werden uns alles angucken, was sie gesagt haben und ob sie zu dieser Gewalt ermutigt haben. Es ist traurig, was aus unserem Land geworden ist mit diesen progressiven linken Idioten. Bei Fox News spricht Pam Bondi, wie auch schon Präsident Trump, von einem terroristischen Akt. Sollten die beiden Nationalgardisten nicht überleben, strebe sie die Todesstrafe für den Täter an.
Von Washington nach Hongkong rund 2000 Wohnungen, mehr als 4000 Menschen, die darin leben. Und dann brennt es dort in diesen Hochhäusern in der Metropole Hongkong. Es ist die schlimmste Brandkatastrophe in der Stadt seit Jahrzehnten. Mittlerweile reden die Behörden von mindestens 75 Todesopfern. Und es werden immer noch sehr viele Menschen vermisst. Sebastian Hesse.
Die Feuerwehr ist immer noch im Großeinsatz, kriegt den Hochhausbrand im Stadtteil Taipo aber allmählich unter Kontrolle. Aus dem Hochhauskomplex Wang Fuk Court steigt weiterhin dichter Rauch auf. Die 30-stöckigen Gebäude sehen wie Gerippe aus. Jason Kong wohnt in einem der Wolkenkratzer. Der 65-Jährige hat sich aus den Flammen retten können. Unser Nachbar sucht immer noch nach seiner Frau, erzählt Kong der Nachrichtenagentur Reuters. Ich weiß, dass immer noch Menschen in den brennenden Gebäuden sind. Warum rettet die keiner? Hongkongs stellvertretender Feuerwehrchef Wong Kar-wing beschreibt die Schwierigkeiten bei dem Rettungseinsatz. Die größte Herausforderung besteht darin, dass die Temperatur noch so extrem hoch ist, erklärt er. Nachdem die Baugerüste aus Bambus komplett eingestürzt sind, ist es schwierig, sich in den Hochhäusern zu orientieren. Über 1200 Feuerwehrleute waren zwischenzeitlich im Einsatz. Nach allem, was die Behörden bislang rekonstruieren können, brach das Feuer am Mittwochabend Ortszeit aus und konnte sich auch deshalb so schnell in der Wolkenkratzer-Siedlung verbreiten, weil die gewaltigen Hochhaustürme in leicht brennbare Bambusgerüste und Schutznetze eingehüllt waren. Aus rund 2000 Wohnungen besteht die Siedlung, hier leben auch viele ältere Menschen. Drei Männer sind inzwischen wegen fahrlässiger Tötung verhaftet worden, erklärt Eileen Chong von der Hongkonger Polizei. Es handelt sich um zwei Direktoren und einen technischen Berater des zuständigen Bauunternehmens, so Chong. Sie sind zwischen 52 und 68 Jahre alt und befinden sich in Untersuchungshaft. Laut South China Morning Post sind sie dafür verantwortlich, dass nicht zugelassene Materialien für die Gerüstnetze verwendet wurden, sowie ebenfalls leicht entzündbare Polystyrolplatten, mit denen die Fenster der Gebäude versiegelt wurden. Hongkongs Regierungschef John Lee kündigte eine umfassende Untersuchung an. Ich nehme das sehr ernst, betonte Lee. Oberste Priorität haben das Löschen der Brände und vor allem das Retten der eingeschlossenen Bewohner. Darüber hinaus hat der Regierungschef angeordnet, alle Gebäude in Hongkong, die derzeit saniert werden, auf Brandschutz hin zu überprüfen. Es gibt schon lange Kritik am Weiterverwenden von Bambusgerüsten in der Hongkonger Baubranche. Dass die leicht brennbar sind, ist hinlänglich bekannt. Hongkong erfährt inzwischen erste Beileidsbekundungen aus dem Ausland, allen Ländern voran aus Großbritannien. Bis 1997 war die legendäre Stadt britische Kronkolonie.
Einmal zum Mond fliegen und darauf landen. Das ist gar nicht so einfach, auch wenn es schon vor Jahrzehnten zum ersten Mal gelungen ist. Und auch die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer würden gerne mal zum Mond fliegen. Und die Chancen darauf, die sind jetzt größer geworden. Denn die Europäische Raumfahrtbehörde ESA hat mitgeteilt, dass ein deutscher Astronaut an einer Mondmission teilnehmen soll.
We don't want to go to the moon to just put a flag on the moon.
Wir wollen nicht nur zum Mond, um eine Flagge aufzustellen. Das sagt Daniel Neuenschwander, Direktor für astronautische und robotische Erkundung bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Es gehe nicht darum, vor jemand anderem oder besser als jemand anderes zu sein.
Wir haben in unseren Explorationszielen zuerst ganz hoch die Wissenschaft, die Forschung. Das ist, was uns antreibt. Dann wollen wir natürlich auch ein Impuls geben für Weiterentwicklung. Und erst an dritter Stelle kommt dann die geopolitische Dimension. Und ich weiß, andere sehen das etwas anders in der Reihenfolge. Das ist die europäische Antwort.
Europäische Astronauten sollen aber auch zum Mond. Die ESA ist ein wichtiger Partner für die Artemis-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA und hat sich mit dieser Zusammenarbeit bereits mehrere Mitflugplätze gesichert. Auch Matthias Maurer rechnet sich Chancen aus, selbst auf den Mond zu fliegen.
Für mich persönlich schätze ich sie auf 50%, weil wir haben mittlerweile schon 3 zugesicherte Flüge Richtung Mond und es sind momentan 5 europäische Astronauten, die sich für diese 3 Plätze bewerben. Aber es wird ja mehr Flüge geben in der Zukunft.
Damit ist Maurer aber zuversichtlicher als andere. Geht es nach der Trump-Administration, dann soll das NASA-Budget um etwa 1/4 eingekürzt werden. Das könnte bedeuten, dass das Artemis-Programm nach der ersten erfolgreichen Landung mit Artemis 3, aktuell für 2027 geplant, eingestellt wird. Eine Europäerin oder ein Europäer würden aber vermutlich frühestens mit Artemis 5 auf dem Mond landen. Die aktuell schwierige Lage, in der die US-Raumfahrtbehörde steckt, führt aber dazu, dass sich die ESA auch nach neuen Partnern umsieht, sagt Daniel Neuenschwander.
Die geopolitische Situation heute hat zum Beispiel Kanada sehr nahe an Europa gebracht. Wir haben andere Partner, die an unsere Tür klopfen, wie zum Beispiel Japan. Wir verstärken die Zusammenarbeit auch mit Indien. Das wird nicht heißen, dass wir den USA den Rücken drehen. Ganz im Gegenteil, aber wir diversifizieren unsere Partnerschaften.
Damit Europa innerhalb solcher Partnerschaften keine untergeordnete Rolle einnimmt, sei es aber auch wichtig, dass eigene Möglichkeiten und eigene Technologien entwickelt würden, so Daniel Neuenschwander.
Wissen Sie, wenn wir nicht eigene Kapazitäten haben, dann sitzen wir nicht am Verhandlungstisch mit internationalen Partnern, dann stehen wir auf der Speisekarte.
Auch die ESA will zum Mond fliegen. Und mit diesem Bericht von David Beck, da enden diese Themen des Tages, die Sie natürlich auch in unserer NDR Info-App als Podcast hören können. NDR